sitze jetzt hier mit Klaus Knopper von Knoppix. Und ja, erstmal an dich, was ist Knoppix und wer bist du überhaupt?
Ja, Knoppix ist ein Live-Linux-System. Das heißt, wir haben auf einer bootfähigen CD den Linux-Kernel und Anwendungen, mit denen man produktiv arbeiten kann. Man legt die CD ein und im Idealfall, der recht häufig eintritt, sehr zu meiner Überraschung übrigens, kann man nach 3 Minuten gleich mit der Arbeit loslegen. Mit OpenOffice arbeiten, im Internet surfen oder eben irgendwelche Daten bearbeiten.
Und was machst du so beruflich?
Wenn du nicht gerade an Knoppix schreibst.
Ja, beruflich bin ich eigentlich vom Studium her Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik, aber meine Arbeitsgebiete sind doch mehr in der Computerei. Ich mache Beratung für Firmen, ich mache Softwareanpassungen und die Knoppix Live CD ist mir für mich natürlich da ein gutes Hilfsmittel, um Schulungen zu halten und vielleicht auch hin und wieder mal den einen oder anderen Rechner zu reparieren. Hin und wieder gibt es aber auch Aufträge für angepasste Knoppix CDs, für die ich dann natürlich auch bezahlt werde. Damit verdiene ich dann meine Brötchen.
Und du bist hier auf dem Stand von Rheinland-Pfalz und da steht Uni Kaiserslautern dran. Was hast du mit der Uni Kaiserslautern zu tun?
Naja, der Linux-Tag ist natürlich an der Universität Kaiserslautern und als sicherlich für die Uni sehr interessantes Projekt auch mit diesmal 2 Ständen vertreten. Das eine ist der Knoppix-Stand, das andere ist der Linux-Tag-Stand mit Thema Linux in Lehre und Forschung. Und so kam ich eben auch dieses Jahr wieder auf die CeBIT.
Bist du überhaupt dazu gekommen, Knoppix zu entwickeln, oder?
Ja, zunächst mal Neugier und eigene Weiterbildung. Auf der CeBIT 1999 gab es so lustige kleine Visitenkarten-CDs mit einem bootfähigen Linux drauf, die zu Rescue-Zwecken eingesetzt wurden mit einer ganz einfachen Shell, F-Disk und Programmen, womit man Partitionstabellen restaurieren konnte und ähnliches. Mich hat einfach interessiert, wie die funktionieren, wie man selber eine bootfähige CD erzeugen kann und habe dann eine Weile damit gebastelt. Bei Open Source und freier Software darf man ja legal die Software analysieren, weiterentwickeln und was Neues draus machen. Als ich dann soweit war, dass ich eine bootfähige CD erzeugt hatte, war natürlich der nächste Schritt naheliegend, die Software, die ich selber häufig verwende, auf diese CD mit unterzubringen und schließlich hat sich das dann dynamisch so weit entwickelt, dass man eine vollständige Distribution Debian-basiert auf einer CD hatte.
Okay. Ja, wo siehst du denn die Einsatzgebiete von Knoppix oder wo sind sie überhaupt? Und du kriegst ja bestimmt auch User-Feedback, für was alles brauchen die User Knoppix?
Ja, viele setzen Knoppix für den ersten Kontakt mit einem Linux-System ein, einfach weil man nichts installieren muss, weil alles von CD läuft und weil man sich die Programme schon mal angucken kann, ohne irgendwas auf seinem PC zu verändern. Dafür ist es aber eigentlich weniger gedacht als für den produktiven Einsatz unterwegs. Ich hatte es ja für mich konzipiert, für mich selber, für meine Schulungen und Beratungen und Rescue-Tasks, also Rechner reparieren oder Datenrestauration. Und dementsprechend sind halt Programme drauf zum ganz normalen Arbeiten. Das sind die häufigsten Einsatzgebiete. Hin und wieder wird es auch verwendet als Basis für eigene Knoppix-Derivate. So gibt es zum Beispiel eine Amateurfunk-Knoppix, mit der man funken kann. Dann gibt es Knoppix auf Memory-Sticks und ähnliches. Und ich finde diese Entwicklung ganz spannend, dass aus einem Projekt, was man mal selber gemacht hat, viele, viele neue entstehen mit eigenen Ideen und mit vielen Neuerungen, auf die ich selber da gar nicht gekommen wäre.
Ja, jetzt mal eine vielleicht persönliche Frage, wie kommst du mit der ganzen Publicity klar? Also Knoppix, da merkt man ja, da steckt Knopper zumindest drin und ich habe heute schon gesehen, du wurdest gebeten, Autogramme zu geben und so.
Ja, ich finde das Ganze etwas merkwürdig. Ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, wie ein Popstar behandelt zu werden. Mittlerweile mache ich das mit dem Signieren schon, weil die Leute danach fragen und wegschicken, finden die dann vielleicht etwas arrogant von meiner Seite, ich weiß es nicht. Naja, jedenfalls ich selber fühle mich einfach als Anwender, der sich sein eigenes System zusammengebaut hat. Daher kommt ja auch der Name Knoppix, mein persönliches Linux-System. Wenn ich damals gewusst hätte, dass es so viele Leute downloaden und praktisch finden, hätte ich dem vielleicht nicht so einen blöd klingenden Namen gegeben, der klingt wie ein Schokoriegel, sondern was Dramatisches wie Firefox oder Thunderbird. Die beiden sind übrigens auch inzwischen auf der Knoppix-CD drauf. und hätte daraus vielleicht auch ein Produkt gemacht. Aber für mich ist es im Moment eigentlich ein sehr schönes Hobby, auf dem sehr viele andere Projekte aufbauen können. Und wenn viele es praktisch finden, freut mich das natürlich auch.
Ja, apropos Firefox und Thunderbird, ich meine, Mozilla braucht man jetzt nicht mehr drauf tun, wird ja eh nicht weiterentwickelt.
Bitte?
Mozilla braucht man ja nicht drauf tun, wird ja eh nicht weiterentwickelt.
Das würde ich nicht sagen. Also in Debian-Archiven landen hin und wieder schon Bugfixes von Mozilla. Ich hatte eigentlich jetzt für die CeBIT den Firefox draufgetan, weil er kleiner ist als Mozilla und ich ja immer mit dem Platzproblem auf der CD zu kämpfen habe. Nun ja, Firefox und Thunderbird zusammen sind aber nun doch größer als Mozilla. Das ist mir auch erst aufgegangen, als Mozilla schon drunter war. Na gut, jetzt habe ich halt andere Sachen entfernen müssen, die etwas älter waren, aber werde wohl weiterhin die beiden Firefox und Thunderbird auf der Knoppix CD bzw. später vielleicht DVD drauf behalten.
Also wie gesagt, die 1.8 Beta ist jetzt die letzte die letzte Mozilla Release, die rauskommt, beziehungsweise da wird es nicht mal eine Final mehr geben, sondern die wollen sich jetzt drauf konzentrieren und außer Bugfixes wird da wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Nur noch die Anwendungen, die Einzelanwendungen.
Ja, okay, überzeugt, dann lassen wir es so.
Ja, da hilft es ja nur, dass sie vielleicht eine gemeinsame, ja, die gemeinsame Codebase nutzen. Ich meine, so große Unterschiede beim Rendern von Seiten und so haben ja Thunderbird und Firefox eh nicht. Gut, apropos DVD, wie viel passt denn jetzt auf so eine Knoppix rauf? Und du hast gerade vom Runterschmeißen geredet, was ist alles nicht drauf, was hättest du gerne drauf? Und dann im nächsten Schritt natürlich, wann gibt es die DVD dazu?
Ja, Programme haben die Tendenz, bei Updates immer größer zu werden. KDE ist ein Beispiel dafür, was natürlich auf der einen Seite gut ist, denn Funktionalität, mehr Komfort, Sicherheitsupdates, einfach neue Funktionen, die man vielleicht in früheren Versionen vermisst hat. Andererseits ist der Platz auf einer CD begrenzt, 700 MB, höher will ich eigentlich auch nicht gehen, auch nicht mit Überbrennen, denn viele ältere Laufwerke können keine höher gebrannten CDs akzeptieren oder davon booten. Auf so eine 700 MB CD bekomme ich mit dem komprimierenden C-Loop-Modul so circa 1,9 bis 2 GB an Software untergebracht und das ist auch das, was sich im Moment drauf befindet. Bei jedem Update, wenn der Kernel und KDE größer wird, muss ich Sachen runterschmeißen. Ich versuche Dinge zu finden, die für die meisten Anwender nicht so wichtig sind, aber für einige tut es mir schon leid. Ich habe vor einigen Versionen LaTeX runterschmeißen müssen, was mir selber ein bisschen wehgetan hat, weil ich sehr häufig verwende. Ja, was ich als nächstes entfernen muss, weiß ich nicht, aber deswegen ist die Idee mit der DVD auch gar nicht so fern. Zum Linux-Tag habe ich ja bisher sowieso immer eine DVD gemacht, das werde ich auch weiter tun. Ab dem Linux-Tag 2005, der vom 22. bis 25. Juni stattfindet, im Messe- und Kongresszentrum Karlsruhe, wie letztes Jahr, werden wir wieder eine DVD machen und ab dann wollte ich das Projekt aufsplitten in eine Knoppix Lite, die dann weiter auf CD vertrieben wird, die dann so die Basis darstellt mit Office-Paketen, mit Desktop- und Usability-Software und eine Knoppix ja, Maxi Edition auf DVD, die dann wirklich ein umfangreiches Softwareangebot bietet und durch die Kompression würden auf diese DVD sogar über 12 GB an Software passen, aber wir wollen es nicht übertreiben, vielleicht können wir auf der DVD auch noch andere Sachen unterbringen, wie freie Musik, wäre vielleicht ganz interessant oder andere freie Projekte, die dann auch auf dieser DVD downloadbar sind oder über verschiedene Anbieter bestellt werden können.
Ja, genau. Wie handelt ihr das mit dem Traffic? Wie handelt ihr das mit dem Traffic? Ich meine, das wird eine ganze Menge sein, wenn jeder 700 Megabyte runterlädt.
Ja, das war für mich bisher eines der Argumente, wie ich geantwortet habe, warum es Knoppix nicht standardmäßig auf DVD gibt. Hauptgrund ist, dass es sehr schwierig ist, zwei verschiedene Versionen zu maintainen, aber ich fürchte, damit muss ich mich langfristig abfinden, denn einerseits möchte ich nicht die alten PCs verlieren, auf die eben noch kein DVD-Laufwerk haben. In Schulen sind ja öfter mal Rechner, die noch nicht mit DVD-Laufwerken ausgestattet sind und auch die sollen weiterhin in der Lage sein, eine aktuelle Knoppix Lite zu booten. Andererseits passt auf eine solche DVD natürlich eine Menge Software drauf. Und jetzt habe ich die ursprüngliche Frage vergessen.
Wie du das mit dem Traffic handelst. Ach so.
Der Traffic, genau. Oh je, wenn man drei Messetage hinter sich hat, dann lässt das Gedächtnis langsam nach. Der Traffic, ja, der verteilt sich über verschiedene Mirrors. Es gibt eine ganze Liste von Knoppix Mirrors, die auch ständig größer wird. Das sind nun Einzelrechner, aber wir bieten das Image ja durchaus auch über BitTorrent zum Download an, sodass sich die Last ein bisschen verteilt und niemand über Gebühr belastet wird. Die DVD macht natürlich schon das bis zu Vierfache des CD-Traffics aus. Dementsprechend wird es wahrscheinlich mehr Leute geben, die jetzt die CD sich von irgendeinem Anbieter per Post liefern lassen, weil ihnen einfach die Downloadzeiten zu lange dauern. Oder man kann auch mit der CD-Version vorlieb nehmen, wo ja das Desktop-System vollständig drauf ist.
Ja genau, inwieweit kooperierst du denn mit den Leuten, die das vertreiben? Also wer vertreibt es überhaupt? Wo kriege ich sie, wenn ich sie nicht downloaden kann?
Ich denke, das sind vorwiegend Studenten, die sich neben ihrem Studium was dazu verdienen wollen. Die downloaden die Knoppix über ihren DSL-Zugang, brennen die dann, verifizieren, dass das Image auch korrekt gebrannt ist und verschicken die auf Anfrage per Post und lassen sich diese Dienstleistung eben mit ein paar Euros vergüten. Die arbeiten unabhängig von mir. Ich habe also kein Geschäft, wo ich jetzt irgendwo CDs oder DVDs verticken würde. Und ich bin damit eigentlich ganz zufrieden, denn die müssen dann auch den Support und die Gewährleistung für diese gebrannten und verstickten CDs und DVDs leisten und ich kann mich auf die eigentliche Arbeit des Entwickelns konzentrieren.
Apropos darauf konzentrieren, wie musst du denn Support leisten? Also wie viele Anfragen kriegst du denn so pro Tag und wie viel kannst du überhaupt beantworten?
Ja, leider bekomme ich sehr viel Mail. Ich komme auch manchmal gar nicht mehr dazu, die zu lesen, vor allem während der CeBIT. Ich habe seit circa einer Woche nicht mehr in meine Mailbox reingeschaut. Manche Fragen muss ich einfach unbeantwortet lassen. Das tut mir selber ein bisschen weh, weil die durchaus ernst gemeint sind und viele davon sind aber generelle Linux-Anfängerfragen, für die es Bücher gibt. Und an der Stelle möchte ich nicht unbedingt zurückschreiben, ja, kauf dir doch ein Buch, wo es drin steht, sondern würde die Frage schon ganz gern ausführlich beantworten, aber das bleibt dann meistens im Versuch stecken und dann kommen so viele Mails rein, dass ich die einfach in meine To-Do-Box reintue, die mittlerweile so ca. 20.000 E-Mails umfasst. Wenn ich mal sehr viel Zeit habe, werde ich die mir mal vornehmen und so durchforsten, auf was ich vielleicht doch wirklich noch antworten sollte. Aber generell würde ich empfehlen, bei solchen Knoppix-Support-Fragen, die technischer Natur sind, die Knoppix-Mailingliste, also die technische Mailingliste zu benutzen und ansonsten einfach auf Google zu suchen. Es gibt sehr viele Foren im Internet und How-Tos und FAQs, wo ziemlich genau beschrieben ist, welche Probleme häufig auftreten und wie man diese lösen kann. Eine gute Adresse dafür ist zum Beispiel www.knoppix.net. Das ist eine Seite in Neuseeland und dort gibt es Foren und ein Wiki, wo die meisten Fragen schon beantwortet sind.
Jetzt ist jetzt so CeBIT eine neue Knoppix-Version rausgekommen, die 3.8. Was ist denn daran jetzt neu? Ja.
Die 3.8 sollte eigentlich nur ein ganz normales Update der Version 3.7 sein. Jetzt kam vor drei Wochen ein neues Feature in die Kernel-Welt, nämlich das UnionFS, mit dem es möglich ist, zwei Verzeichnisse quasi übereinander zu legen oder zu mounten, sodass ich einen transparenten Schreibzugriff virtuell auf CD habe. Das bedeutet, über der CD, die ja read-only ist, liegt noch eine RAM-Disk drüber. Wenn ich eine Datei lese, dann wird die zunächst von der CD gelesen. Wenn ich die gleiche Datei wieder speichere, dann kommt sie auf die RAM-Disk. Für den Benutzer sieht es dann aus, wenn er Software installiert, als hätte er soeben etwas auf die CD geschrieben. In Wirklichkeit landet der Teil, der in schreibbare Bereiche muss, natürlich in der RAM-Disk. So ist es möglich, dass man die CD für Debian-Schulungen verwendet, wo man Software im laufenden Live-Betrieb nachinstallieren kann. Und das finde ich ist ein sehr, sehr interessantes Feature. Damit habe ich mich dann die letzten zwei Wochen vor Abgabetermin noch beschäftigt. Ich habe es nicht ganz fertig bekommen, was ich eigentlich vorhatte, nämlich die Änderungen bezüglich CD auch noch auf Harddisk zu schreiben in ein Image. Somit hätte man dann mit der bootfähigen CD und einem Harddisk-Image ein vollständig schreibbares System gehabt, wo die Differenzen vom Live-Betrieb auf der Platte gespeichert werden. Was aber schon geht, ist das persistente Heimverzeichnis, das sich mit der neuen Version sogar auf einer NTFS-Partition einrichten lässt. Damit kann ich also meine persönlichen Daten, alles was in meinem Heimverzeichnis ist, meine persönlichen Bookmarks, gespeicherte Links, gespeicherte OpenOffice-Dokumente jederzeit wieder von Platte zugreifbar machen.
apropos NTFS, das ist ja unter Linux eigentlich nicht schreibbar. Wie hast du das Ganze denn gelöst?
Ja, das ist richtig. Leider gibt es ja immer noch keine ausreichenden Spezifikationen oder gar Sourcen vom Hersteller von NTFS. Deswegen gibt es im Standard-Linux-Kernel bisher nur lesenden Support. Was aber im 2.6er-Kernel, der jetzt auf der Knoppix 3.8 Default ist, vorhanden ist, ist ein Schreibsupport für einzelne Dateien auf NTFS. Das heißt, ich kann eine vorhandene Datei auf NTFS modifizieren, solange sich die Länge nicht ändert. Und das eignet sich natürlich hervorragend, um über das Loopback-Device diese Datei als virtuelle Festplatte einzubinden oder auch als Swap-Space. Man könnte vielleicht ab Version 3.8.1, die ein bis zwei Wochen nach der CeBIT erscheinen wird, als Bugfix-Release zur CeBIT, sogar sagen, wir können auf NTFS swappen, mithilfe einer speziellen Swap-Datei.
Wo kriege ich denn jetzt die neue Knoppix? Ist sie schon online? Oder wenn sie nicht online ist, wann geht sie online?
Ja, ich schätze mal, dass die CeBIT Edition mittlerweile in etlichen BitTorrents gelandet ist, was durchaus auch nicht verboten ist, denn man darf aufgrund der freien Lizenz dieser CD ja frei kopieren, weitergeben, modifizieren, verteilen, sogar verkaufen. Ich möchte die CeBIT-Version allerdings nicht direkt über die Mirrors anbieten, sondern noch etwas an dieser Erweiterung mit dem persistenten Knoppix-Image auf Festplatte arbeiten. Wie gesagt, ein bis zwei Wochen nach der CeBIT ist das, so hoffe ich, fertig und dann wird eine Version 3.8.1 auf den Mirrors verfügbar sein und dann hoffentlich auch mit vollem Schreibsupport.
Was ist jetzt noch neu auf der Knoppix 3.8?
Ja, die Softwareauswahl ist natürlich aktualisiert worden. Gebootet wird mit dem Kernel 2.6.11. OpenOffice ist Version 1.1.4. Firefox und Thunderbird sind drauf und quasi die gesamte KDE-Software wurde aktualisiert. GIMP 2.2 könnte man vielleicht noch erwähnen und kleinere Änderungen, die man aber oberflächlich gar nicht wahrnehmen kann.
Und wie sieht es mit der Unterstützung für Hardware aus? Was ist da neu?
Ja, sehr gut, das hatte ich noch vergessen. Wireless-Karten. Es gibt einen neuen Treiber für die Centrino IPv2200 Chipsätze. Der IPv2100 wurde ja vorher schon unterstützt, so für Notebooks mit Centrino-Chipsatz. Der RA-Link Wi-Fi-Treiber ist dazugekommen und es gibt eine neue Version vom NDIS-Wrapper mit GUI, sodass es möglich ist, die Windows-Treiber für unter Linux nicht funktionierende oder normalerweise nicht funktionierende Wireless-Karten unter Linux zu laden als Kernel-Modul, sodass diese Karten dann auch unter Linux funktionieren.
Ja, gut. Dann fällt mir jetzt zu Knoppix erstmal nichts mehr ein, oder die noch?
Ja, nö, aber ich werde bestimmt noch einiges darüber erzählen auf der CeBIT. Ich bin schon den ganzen Tag am Reden.
Ja, genau. Wie ist es hier auf der CeBIT? Wie gefällt es dir? Wie ist der Kontakt mit den Leuten?
Ja, sehr interessant. Auch interessante Anregungen. Natürlich wollen alle über das neue Feature mit dem Schreibsupport auf NTFS was wissen. Viele denken auch, es würde bedeuten, dass man jetzt NTFS frei schreiben kann. Aber wie gesagt, das ist halt derzeit noch nicht möglich. Für diejenigen, die Viren von Windows entfernen wollen. Da gibt es schon ein Knoppix-Derivat namens Knoppicillin. Das gibt es bei der CT. Und dort ist ein proprietärer NTFS-Schreibsupport eingebaut, den man aber nicht frei weitergeben darf. Und dort ist es dann auch möglich, die Viren nicht nur zu finden, sondern auch von der Platte runterzuputzen. Aber diesen Treiber kann ich natürlich auf die Download-Edition von der Knoppix nicht drauf tun. Ich muss halt einfach warten, bis es echt einen nativen Schreibsupport im Linux-Kernel für NTFS gibt.
Apropos Heise, wie ist denn diese Partnerschaft beziehungsweise entstanden? Also, dass sie jetzt eine Knoppix-Selin rausbringen, dass sie euch unterstützen beim Rausbringen der 3.8 und so. Ich meine, die ganzen CDs, da steht ja immer Sponsor bei CT. Mhm.
Ja, Heise ist ja immer auf dem neuesten Stand, was Open Source angeht und auch sehr interessiert daran, viel darüber zu berichten und auch was zu zeigen. Insofern war der Deal einfach dieses Jahr, dass Heise die Pressung der CDs sponsort. Ich halte dafür Vorträge auf dem Heise-Stand und darf auch selber CDs verteilen und ja, so funktioniert es. Also eine ganz lockere Partnerschaft und ich finde das sehr positiv. Ich bin also ganz gern bei Heise.
Hast du Zahlen über die Auflage? Wie viele CDs wurden denn gedruckt?
Ja, also wir haben mal 40.000 gepresst. Ich denke jetzt nach so Schätzungen, dass wir die auch alle loswerden. Also wer noch eine haben will, sollte sich beeilen. Und die gibt's beim Heisestand in Halle 5 oder bei mir in Halle 9 auf dem Stand C39. Das ist der Rheinland-Pfalz-Stand. Da stehe ich ganz in der Ecke und gibt's einen Ständer mit CDs. Und ich stehe natürlich auch für Fragen zur Verfügung.
Ja, wie siehst du die aktuellen Entwicklungen in Richtung Softwarepatente?
Ja, je, da müsste man ein zweites Interview führen, weil die Thematik doch sehr komplex ist. Generell schwierig. Nun hat der Ministerrat ja sich spontan dafür entschieden, alle Anweisungen oder Empfehlungen von Ländern, Regierungen und dem Parlament zu ignorieren und diese Softwarepatentrichtlinie einfach so zu verabschieden. Das muss jetzt natürlich nochmal durch das Parlament. Wir hoffen natürlich alle, dass das noch aufgehalten werden kann, sonst wird es für Softwareentwickler in Europa sehr, sehr schwierig werden, in Zukunft noch ohne irgendwelche Patentverletzungen Software zu schreiben. Alleine ein Hello World verstößt ja schon gegen 7 verschiedene Trivialpatente von 4 verschiedenen Firmen. Es ist eigentlich nicht mehr möglich, Software selber zu entwickeln, wenn man nicht bereits zu einer großen Firma gehört, die ein genügend großes Portfolio von Softwarepatenten hat, um gegen Klagen anderer gewappnet zu sein und mittels Cross-Licensing größere Lizenzzahlungen zu verhindern. Also für kleine und mittlere Entwickler, denke ich, falls diese Richtlinie durchkommt, wird es sehr, sehr schwer werden in Europa. Und ich sehe auch relativ wenig Möglichkeiten, solche Projekte wie Knoppix dann noch öffentlich anbieten zu können. Das Ganze wird wohl darauf hinauslaufen, dass freie Software oder Projekte in dieser Beziehung auf sich auf eingetragene Vereine beschränken werden, wo nur noch Vereinsmitglieder die Software erhalten dürfen, aber öffentlich angeboten darf diese Software dann nicht mehr werden, sonst sind Lizenzgebühren für kommerzielle Nutzung der Software fällig.
Hoffen wir nicht, dass es soweit kommt. Wie aktiv bist du da in dem Bereich? Engagierst du dich da irgendwie?
Das ist ein bisschen problematisch. Einerseits bin ich weder Politiker noch sonst wie an Entscheidungen beteiligt. Ich glaube auch nicht, dass Demos und lautstarke Proteste viel bringen. Die sind in der Vergangenheit bisher immer ignoriert worden. Petitionen ebenso. Auch Studien und Analysen, die im Auftrag durchgeführt wurden, wurden ja dann plötzlich geheim gehalten oder nur in modifizierter Form der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Es scheint doch ein massives Interesse aus bestimmter Richtung zu existieren, Softwarepatente, koste es, was es wolle, in Europa durchzudrücken. Und ich als kleiner Entwickler kann dagegen auch kaum etwas tun. Ich kann versuchen, auf meiner Webseite auf die Problematik hinzuweisen und hoffe, dass das vielleicht jemand liest, der an solchen Entscheidungsprozessen beteiligt ist.
Schlägst du nur vor, wenn nicht Demos, wenn nicht Petitionen?
Ja, ich hab ehrlich gesagt keine Lösung parat. Es tut mir leid, dass ich da wenig Hoffnung machen kann, aber wenn jemand einen EU-Abgeordneten kennt oder jemand kennt, der an solchen Entscheidungsprozessen beteiligt ist, vielleicht einfach mal drauf ansprechen, Meinungen einholen und versuchen, darauf hinzuweisen, was da eigentlich passiert. Und dass es bei Softwarepatenten eben gar nicht um Software geht, sondern um die Patentierung oder Monopolisierung von Ideen und Geschäftsprozessen. Und das ist etwas, was die Innovation eben nicht stärkt, sondern ganz massiv behindert.
Gut, dann ja, danke ich dir für dieses Interview.
Vielen Dank.